Hallo und herzlich willkommen zum Chinalog China Podcast. Mein Name ist Sabrina Weidmann. Ich bin China-Beraterin, interkulturelle Trainerin und Coach, Vortragsrednerin und die Moderatorin des Chinalog China Podcast. In der heutigen Folge sprechen wir über Fußball in China sowie die Möglichkeiten eines Markteintritts als Unternehmen oder auch als Fußballclub. Wer sich für Fußball in China interessiert, hat vielleicht auch schon mal die Folge 3 des Podcasts gehört. Da ging es um Fußball und China als Weltmeister im Jahr 2050. Heute werden wir da nochmal eine Stufe tiefer einsteigen. Der heutige Podcast wird unterstützt von Rödel & Partner. Rödel & Partner arbeitet an der Seite von mittelständisch geprägten Weltmarktführern. Dabei ist Rödel und Partner an 111 eigenen Standorten in 50 Ländern unterwegs und hat fast 5000 Kolleginnen und Kollegen weltweit. Zu den Mitarbeitern gehören da Rechtsanwälte, Steuerberater, Unternehmens- und IT-Berater oder auch Wirtschaftsprüfer. In China ist Rödel und Partner bereits seit 1995 vertreten und hat Niederlassungen in Guangzhou, Beijing, Taizang, Shanghai oder auch Hongkong. Rödel & Partner begleitet mit seinen nationalen und internationalen Experten in China vorwiegend deutsche und europäische Unternehmen, die in der VR durch Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Einzelprojekte vertreten sind oder sich im chinesischen Markt engagieren wollen. Mein heutiger Gast ist Sebastian Windig. Er leitet den Rechtsbereich der Rödel & Partner Niederlassung in Shanghai, welches aus dem Team von insgesamt 13 chinesischen und deutschen Juristen besteht. Sebastian Windig ist bereits seit 2007 für Rödel & Partner in China tätig und berät dort deutsche Mittelständler branchenübergreifend bei ihren Aktivitäten in China, insbesondere im Bereich Merger and Acquisition. Sebastian Windig wird dazu aber gleich noch ein bisschen mehr erzählen und euch da persönlich einführen. Ich möchte an dieser Stelle auch noch kurz darauf hinweisen, dass viele der Interviews, die ich aufzeichne, zwischen Deutschland und China aufgezeichnet werden. Also ich sitze in der Regel in Deutschland, während mein Interviewpartner dann hin und wieder auch in China sitzt. So auch bei diesem Interview. Das heißt, die Tonqualität ist nicht hundertprozentig, als würde man in einem Raum sitzen, sondern da sind einfach so ungefähr 6.000 bis 8.000 Kilometer dazwischen und das hört man dann natürlich geringfügig auch in der Aufnahme. Also falls das zu Irritation führen sollte, dann liegt das mit der Tonqualität einfach an der Distanz. Die heutige Folge ist mal eine neue Variante, die wir versuchen. Und zwar ist die Folge in zwei Teile aufgeteilt. In der ersten Folge geht es zunächst sehr intensiv um Fußball in China. Und in der zweiten Folge, also im zweiten Teil dieser Folge, geht es dann nochmal explizit auch um den Markteintritt in China und wie dort Fußballclubs vorgehen, also deutsche Fußballclubs in China oder wie sich das auch auf andere Unternehmen übertragen lässt. Das ist also mal ein etwas anderes Format, wo ich versuche, die Podcast-Folgen etwas kürzer zu halten und in zwei Teile entsprechend der verschiedenen Fokusthemen zu untergliedern. Gebt mir da gerne ein Feedback. Ihr findet wie immer in den Shownotes auch den Link zu meinem LinkedIn-Profil oder die Kontaktadresse. Ich freue mich auf euer Feedback, wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge zu Fußball in China und Markteintritt Teil 1. Hallo Herr Windig, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, guten Morgen, Frau Weidmann.
Sie arbeiten als Anwalt für Rödel & Partner in China. Seit wann sind Sie denn genau schon dort? Und vor allem, warum China?
Ja, also ich bin in China seit August 2007, der 13. August war das, kann ich mich noch genau daran erinnern, bin ich in Guangzhou gelandet. Das war auch meine erste Station für Rödel & Partner in China. Das sind jetzt 12 Jahre. Zwischendurch war ich anderthalb Jahre in Deutschland, 2009, 2010. Dann hat mich aber doch die Sehnsucht wieder gepackt und ich bin zurück zu Sohn und Partner nach China gegangen. Ich war in Guangzhou, in Peking und bin jetzt seit Mai 2015 in unserem Büro in Shanghai. Warum bin ich nach China gegangen? Ja, also ich war in Frankfurt bei einer amerikanischen Großkanzlei im internationalen Bereich tätig, war dort eine Zeit lang in Hongkong und hatte dort auch ein Masterprogramm nebenbei gemacht. Und als ich dann wieder nach Deutschland zurückgegangen bin und in Frankfurt in meinem kleinen Büro saß, dachte mir so, das kann es ja jetzt nicht sein. Und zu der Zeit hatte mein Partner die Asienpräsenz stark ausgebaut, viele neue Büros eröffnet. Und siehe da, ich habe eine Stellenanzeige gesehen und dachte, ach komm, bewerbe ich mich doch einfach mal. Und so bin ich in Guangzhou da in seiner Zeit gelandet. Hätte ich 2 Wochen abgewartet, hätte ich die anderen Stellenanzeigen gesehen, hätte mich vielleicht für ein anderes Büro entschieden in Asien. Aber so war es halt China.
Okay, das heißt, so ein Stück weit Zufall, aber ein Stück weit auch gewollt und geplant.
Ja, also ich wollte immer gerne ins Ausland. Ich habe in USA studiert, ich habe ein paar Monate in Thailand gearbeitet. Das Ausland hat mich schon immer gereizt. Gerade vielleicht liegt es daran, ich bin in neuen Bundesländern in der ehemaligen DDR geboren worden, wo ich auch meine Jugend verbracht hatte und wo man jetzt nicht so viel reisen konnte. Und da war halt immer so die Sehnsucht, ins Ausland zu gehen. Und als ich die Chance geboten habe, habe ich sie dann wahrgenommen und habe es bisher nicht bereut.
Okay. Was machen Sie denn mittlerweile als Anwalt in China? Also was ist da Ihr Spezialgebiet?
Ja, also das ist jetzt nicht das, was sich die Leute üblicherweise und einem Anwalt vorstellen, der zu Gericht geht und dort Prozesse führt. Ich bin mehr ich würde mal sagen, in der Unternehmensberatung tätig. Wir beraten den klassischen deutschen Mittelstand hier sehr branchenübergreifend. Das sind halt Themen, die gehen vom Markteintritt, von der Übernahme von Unternehmen, von der Umstrukturierung in China bis hin zu einem klassischen Tagesgeschäft, arbeitsrechtliche Beratung, Vertragsgestaltung, Sonderlizenzen und so weiter. Also eine ganze Bandbreite, sehr generalistisch könnte man jetzt sagen. Wir machen es halt, das ist so ein bisschen natürlich die Stärke von Röhl und Partner, wir machen es halt sehr multidisziplinär. Das heißt, wir haben in Shanghai in den Rechtsbereichen ein Steuerteam, ein Wirtschaftsprüfungsteam und dann noch ein BPO-Team, das heißt Accounting-Team und können halt viele Dinge halt so aus einer Hand anbieten und wenn ich eine steuerliche Frage habe, gehe ich halt zu meiner Kollegin und kann das hier im Office klären und das ist vereinfacht viele Dinge.
Okay. Wie ist das denn? Gibt es denn Dinge, die sich als Anwalt oder auch in der Tätigkeit einer Kanzlei in China komplett unterscheiden von dem, was man in Deutschland macht?
Also ich würde sagen, wir sind vielleicht ein bisschen mehr in Anführungszeichen hands-on. In Deutschland schreibt man als Anwalt ein Memo oder eine Stellungnahme und dann ist das so. Man schaut das Gesetz, man schaut in den Kommentar, schaut sich vielleicht ein bisschen Rechtsprechung an, wie werden Dinge gehandhabt und dann stimmt die Theorie meistens mit der Praxis überein. In China ist die Praxis meistens noch ein bisschen anders als die reine Theorie und die reine Theorie ist auch noch nicht so stark ausgebildet wie in Deutschland. Also wir sind näher dran, ne? An vielen Projekten müssen viele wirtschaftliche Entscheidungen mittreffen, mit übernehmen, was aber auf der anderen Seite Spaß bereitet, weil man, wenn es zum Beispiel um den Markteintritt geht, man halt mit deutschen Mittelständlern zu tun haben, die zum Teil zum ersten Mal nach China kommen, den chinesischen Markt noch nicht voll verstehen und da sehr, sehr stark auch auf unsere Expertise vertrauen. Und uns dieser Vertrauensvorschuss, der macht schon Spaß, weil da kann man sehr viel gestalten, auch den Mandanten und Unternehmen helfen. Also das würde ich mal sagen, ist der Unterschied. Wir sind ein bisschen mehr draußen im Feld als jetzt am Schreibtisch.
Das klingt nach einem sehr spannenden und vielseitigen Betätigungsfeld. Wir wollen ja heute auch über Fußball sprechen und China hat da ja so ganz besondere Pläne.
Ja, in der Tat. Das sind Pläne, die von der Regierung von Xi Jinping entwickelt und vorgegeben wurden. Also zentraler Punkt ist dieser Drei-Punkte-Plan, dass halt China bei einer WM teilnehmen möchte. Mal wieder, das letzte Mal war in Korea, Japan, dass man halt auch eine WM austragen möchte innerhalb Chinas und dass man auch eine WM gewinnen möchte. Und das Ganze bis 2050. Und das ist schon ein sehr großer Plan, würde ich mal sagen.
Wenn Sie vielleicht mal einen kurzen Einblick geben könnten, wie denn so die Stimmung bei dem chinesischen Fußballspiel aussieht. Wie läuft es denn ab in einem Stadion? Gibt es da Unterschiede oder ist das alles genauso wie bei uns?
Ja, unterschiedlich. Also ich sage es mal am Beispiel Guangzhou, wo ich 5 Jahre gelebt habe. Und unser Büro im 45. Stock im Stadtzentrum, davor ist das Stadion von Guangzhou Evergrande, das ist so das der FC Bayern München von China. Da ist eine Wahnsinnsstimmung. Also man hat das von oben gesehen. Das sind meistens Flutlichtspiele, weil es in Guangzhou sehr heiß ist, finden die Spiele abends statt. Das ist eine Wahnsinnsstimmung. Das ist 40.000, 45.000 Leute sind dort. Das ist meistens voll, das Stadion. Und das ist dann, und der Spieler unterscheidet sich nicht so sehr von Deutschland. Die Stimmung. Also das heißt, man geht da jetzt nicht nur hin, trinken in China meistens einen Tee und kein Bier und schaut sich einfach nur so ein Spiel an, sondern da sind wirklich Fangesänge, Banner werden ausgerollt, die Zuschauer tragen die Trikots, malen sich bunt an und stehen hinter ihrem Verein. Das ist schon Wahnsinn. Es gibt dann andere Spiele, wo halt die Stimmung dann, sag ich mal, nicht so doll ist. Ja, das ist sehr unterschiedlich innerhalb Chinas, aber so in den großen Städten wie Shanghai und Guangzhou ist der Fußball schon sehr, sehr populär und dementsprechend auch die Stimmung im Stadion.
Ich war nur mal ein Spiel bei Beijing Guoan an und da hatte ich das Gefühl, die waren alle sehr verhalten und ruhig, aber das kann natürlich auch vom Spiel abhängen und ich weiß leider nicht mehr, wer der Gegner war.
Okay, das kann gut sein. Also in Shanghai gehe ich meistens zu Shanghai Shenhua und auch da ist die Stimmung okay, aber jetzt nicht so berauschend, das ist auch meistens nicht so voll, aber wenn Sie nach Guangzhou gehen, das ist wirklich, also das hört man, wie gesagt, bis in den 45. Stock hoch, was da für eine Stimmung ist und das ist schon Wahnsinn. Was da im Stadion abgeht.
Okay, dann sollten zumindest die Fußballfans bei ihrer nächsten China-Reise einen Stopp in Guangzhou einplanen.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Wie läuft denn die Jugendförderung in China ab? Also woher kommen denn die chinesischen Fußballstars? Wie werden die aufgebaut? Und wenn man so Ziele hat, wie bis 2050 Weltmeister zu werden, dann vermute ich, dass es da noch einiges zu tun gibt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja gerade beim Fußball die Besonderheit. Nehmen wir das Beispiel Olympische Spiele. Da hatte China in den 90er, Ende der 90er Jahren ein ganz ambitioniertes Programm ausgegeben, um die Jugend zu fördern, um dort halt auch in den Spitzenbereich reinzukommen. Und das hat sich 2008 dann ja in Peking auch bestätigt mit ich meine, 50 Goldmedaillen, haben die Chinesen die meisten Goldmedaillen geholt. Das ist die Frage, ob sowas auch beim Fußball funktioniert, weil Fußball ist etwas, was so wirklich von ganz aus der Gesellschaft kommen, was halt ein absoluter Breitensport ist und wo man nicht nur den Einzelnen fördern kann und sich einen aus tausend Athleten aussucht. Fußball ist ein Breitensport, der muss in der Gesellschaft einfach verwurzelt sein und das fängt auf dem klassischen Bolzplatz, den ich aus meiner Jugend auch noch kenne, auch an. Das ist noch sehr unterentwickelt in China, aber auch da hat die chinesische Regierung einen sehr ambitionierten Drei-Punkte-Plan rausgegeben. Das heißt zum Beispiel bis 2020 soll es 20.000 Schulen in China geben, die sich auf Fußball spezialisiert haben. Das wurde jetzt im Juli, habe ich neulich in der Zeitung gelesen, sogar schon übertroffen mit 23 oder 24.000. Es sollen 70.000 Fußballfelder bis 2020 gebaut werden. Bis 2030 sollen es dann 50.000 spezialisierte Schulen sein und dann in 2015, wie gesagt, soll man dann halt die WM austragen und möglichst auch eine WM gewonnen haben und halt unter die Top 20 Fußballnationen kommen. Also da steckt nicht nur dieses Ziel dahinter, sondern tatsächlich auch ein Plan, wie man das erreichen kann und wie man halt den Fußball der Jugend näher bringen kann, dass man halt in der Schule jetzt anfängt, Fußball zu spielen, dass das ein Unterrichtsfach wird in diesen spezialisierten Schulen. Darüber geht man, um die Jugend jetzt hier zu fördern.
Und das hängt alles nur mit Xi Jinping zusammen, weil er Fußballfan ist, oder gibt es da noch andere Gründe? Weil so die Freunde, die ich in China habe, die treffen sich nachmittags oder abends eher auf dem Basketballplatz, und an Fußball denkt da eigentlich momentan noch keiner.
Ja, in der Tat, das ist interessant. Also Basketball ist nach wie vor Sport Nummer eins, Fußball noch nicht, aber ganz interessant, hatte ich jetzt auch in Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen, dass der Fußball eigentlich aus China kommt. Also vor über 2500 Jahren wurde der Fußball in China entdeckt und war ein relativ elitärer Sport. Der Lederball wurde hier empfunden. Erst gefüllt mit Federn, dann später mit Luft. Also geschichtlich gesehen gibt es da schon eine Tradition. Aber es ist kein Breitensport, das stimmt. Und da muss man die Kinder und Jugendlichen erst hinbringen. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt nur mit der Vorliebe von Xi Jinping zu tun hat, sondern dass das wirklich eine groß angelegte Maßnahme ist, die auch weitergeführt wird. Das ist halt auch natürlich auch für China ein Aushängeschild. Fußball ist global Nummer eins Sportart, und wer sich für im Fußball positiv darstellen kann, der steht auch meistens als Nation positiv da. Und das ist, glaube ich, auch eine Überlegung, die hinter dieser Förderung ganz einfach steht. Neben den politischen Zielen natürlich auch wirtschaftliche Ziele. Das ist ein Wahnsinnsmarkt, wo es halt viele geschäftliche Möglichkeiten gibt. Und wenn man die Investitionen sieht, die in dem Bereich Fußball getätigt werden, dann glaube ich schon daran, dass das etwas ist, was jetzt nicht nur ein Strohfeuer sein wird.
Okay. Kann man da schon erste Erfolge sehen? Also was ich so im Hinterkopf noch habe, ist, dass ich mal gehört habe zumindest, dass Xi Jinping irgendwann gar nicht mehr so glücklich war mit seinen Förderpolitik, weil viele Clubs einfach angefangen haben, ausländische Fußballstars in die Clubs reinzuholen und dann selber der Nachwuchs eigentlich gar nicht mehr so viel davon hatte.
Ja, richtig, natürlich. Also das eine ist in China, man möchte immer den schnellen Erfolg haben. Ja, also das ist Geduld ist jetzt nichts unbedingt Chinesisches. Die letzten 20, 30 Jahre haben es ja auch gezeigt. Also das ging von einer Rekordmeldung zur anderen. Da ist man ein bisschen erfolgsverwöhnt und möchte das gerne auch auf den Sport übertragen. Aber Fußball, wie gesagt, dieses Phänomen des Breitensports und der Identifizierung damit, das geht halt nicht von heute auf morgen. Es wurden dann aber Dinge getan, um diese negative Entwicklung, dass es jetzt nur ausländische Stars gab und so weiter, zu stoppen. Das heißt, jeder chinesische Fußballverein darf nur noch 3 ausländische Spieler haben. Und das sind halt Ansätze, die dazu beitragen sollen, das Ganze zu stabilisieren. Und was halt ganz wichtig ist, das, was jetzt da in den Erstligavereinen sich abspielt, in Shanghai oder Guangzhou, das ist ja die Spitze des Eisbergs. Der ganze Unterbau, der muss halt gefördert werden. Und das wird aus meiner Sicht, wird das schon gemacht, indem halt diese Fußballfelder gebaut werden, indem halt Fußball in den Schulen gefördert wird, dass halt ausländische Fußballvereine gezielt auch nach China geholt werden, zu Unterstützung und so weiter. Da tut sich was, aber dafür muss man natürlich Geduld haben. Das geht nicht von heute auf morgen. Und also ich persönlich glaube nicht, dass es die Chinesen schaffen werden, bis 2050 auch Weltmeister zu werden.
Manchmal hat das ja auch mit Glück zu tun.
Ja, natürlich, das kommt hinzu. Das dauert. Auf der anderen Seite, wenn Sie, nehmen wir nochmal das Beispiel Guangzhou Evergrande nehmen, die sind 7-mal chinesischer Meister geworden, die haben 3-mal die asiatische Champions League gewonnen. Das ist ein Verein, der wird in Asien als die Nummer 1 angesehen, und die haben das nicht nur durch Zukäufe oder teure Stars erreicht, sondern die haben halt das auch über eine eigene Jugendarbeit getätigt. Also die haben haben in Guangzhou, die haben 50 Fußballplätze nur für den FC Guangzhou Evergrande, wo halt eine riesen Jugendförderung stattfindet. Und das wird sicherlich dann auch Früchte irgendwann tragen.
Ja, das ist eine ordentliche Anzahl. Wovon träumen denn so chinesische Jugendspieler dann? Träumen die davon, eine Fußballkarriere in Deutschland, England, Spanien oder anderswo in Europa zu haben? Oder träumen die mittlerweile dann eher davon, irgendwann mal bei Guangzhou Evergrande zu spielen?
Also wenn man das mit dem Basketball vergleicht, dann möchte natürlich jeder in den USA spielen, in der NBA. Und Fußball, denke ich mal, ist sicherlich der Trend, ins Ausland zu gehen, dort berühmt zu werden, ist schon auch vorhanden. Und da wird sicherlich die Premier League in Großbritannien, in England an erster Stelle stehen. Und dann natürlich auch die anderen europäischen Ligen. Also ich glaube schon, dass das für jeden jungen Fußballer auch in China das Ziel ist, international bei einem sehr renommierten Verein zu spielen.
Jetzt mal so rein aus Unternehmenssicht, wenn ich höre, da gibt es eine riesen Förderung und da wird ordentlich was gemacht in China, dann habe ich als deutscher Fußballclub natürlich auch Interesse an China. Da ich jetzt aus München komme, weiß ich, dass zumindest der FC Bayern hier schon sehr aktiv ist und soweit ich weiß, machen die hauptsächlich Merchandising und hin und wieder fährt dann mal ein Club im Sommer rüber oder Vertreter des Clubs. Gibt es da noch andere Clubs vor Ort und wie sieht es eigentlich aus?
Ja, also die Zahl der Fußballvereine, der Deutschen insbesondere, die in China vertreten sind, die nehmen zu. Also Borussia Mönchengladbach hat letztes Jahr ein Büro eröffnet in Shanghai. Dortmund ist vertreten, Schalke ist vertreten. Eintracht Frankfurt hat in Peking ein Büro aufgemacht. Also da gibt es schon viele Vereine, die jetzt nicht nur mal auf ein Turnier oder auf eine Besuchsreise hier vorbeikommen, sondern die tatsächlich vor Ort präsent sind und auch versuchen, entweder hier den Markt für sich zu entwickeln im Bereich Marketing und Merchandising oder die aber halt auch ihre Expertise anbieten oder verkaufen möchten. Das spielt eine ganz wichtige Rolle, weil halt das, worüber wir ja gerade gesprochen haben, die Entwicklung des Fußballs, der Aufbau einer Förderung im Jugendbereich, da haben natürlich die deutschen Fußballvereine eine sehr hohe Expertise mit ihren Jugendschulen, mit ihren Jugendprogrammen, die gefragt sind in China und wo sich natürlich sehr große Möglichkeiten auftun.
Okay. Was können denn dann Chinesen noch konkret von deutschen Clubs lernen? Einfach an sich den Aufbau der Nachwuchsförderung oder gibt es da noch andere Punkte?
Ja, ich denke mal, das ist ganz zentral. Nachwuchsförderung, Jugendarbeit, das sind sehr zentrale Themen. Dann natürlich auch die Ausbildung von Trainern, das spielt auch eine Rolle. Was nützen einem 70.000 Fußballplätze und 50.000 Fußballvereine oder was auch immer, wenn man keinen Trainer hat, der die Jugendmannschaften führen und ausbilden kann? Also da gibt es sehr vielfältige Dinge und es gibt vielleicht, ich habe dazu einen sehr interessanten Artikel gelesen vom ehemaligen Sportchef von Guangzhou Evergrande. Das heißt zum Beispiel so Themen wie Ernährung. Das sind auch Dinge, wo noch ein absoluter Nachholbedarf ist. Also wie ernähre ich Profifußballer oder Jugendspieler vernünftig in China? Gerade in Südchina ist es halt schon so, dass das Essen zum Teil schon sehr fettig ist. Natürlich auch traditionell anders gegessen wird als jetzt in der deutschen Fußballschule. Aber wo man mit bestimmten Dingen halt auch noch einen deutlich höheren Erfolg erzielen kann, wenn man das umstellt und auf einen professionellen oder internationalen Standard bringt.
Was denken Sie denn, wie lange das, wenn man alles umsetzt, noch dauern wird, bis ein chinesischer Club mal die Champions League gewinnt?
Wie gesagt, nehmen wir nochmal das Beispiel Guangzhou Evergrande. Die sind international schon wettbewerbsfähig. Noch nicht auf einem sehr hohen Niveau. Und wenn man sich internationale Spiele ansieht, dann unterliegen die meistens. Aber da gibt es schon Ansätze, dass die irgendwann auch mal auf einem höheren internationalen Niveau mitspielen können. Ob da in den nächsten 10 oder 15 Jahren ein chinesischer Verein in der Lage wäre, die europäische Champions League zu gewinnen, das bezweifle ich ehrlich gesagt. Da ist, glaube ich, der Abstand noch zu groß.
Dann bleiben wir weiter neugierig, aber genau, werden mal sehen, wie weit das alles geht. Das war Teil 1 der Podcast-Folge zu Fußball in China und Markteintritt. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann folgt heute in einer Woche auch die nächste Folge. Hört also wieder rein. Ich freue mich auf euch und verbleibe bis dahin mit einem Bye-bye und Zaijian.